ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam
und eurer Lieblingsradiomoderatorin und Isso-Moderatorin, der Julia Rohrmoser.
Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das eigentlich muss man schon sagen, uralt ist, aber in der letzten Zeit wieder richtig krass in Mode gekommen ist. Und zwar Fermentieren.
Genau. Ja. Also wenn ich an früher denke, also an ein Land vor deiner Zeit, liebe Julia, da stand der Keller voll mit Einmachgläsern, Sauerkrautfässern. Also bei uns stehen die Steingutfässer, Sauerkrautfässer, die stehen bei meinen Eltern heute noch rum, aber echt? Ohne Sauerkraut, das gibt es eh nur noch selten. Sauerkraut war lange oder so fermentiertes, das waren vergessene Lebensmittel, die aus der Mode gekommen sind. Denn die US-Amerikaner, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die uns den Spitznamen The Kraut gegeben, weil wir damals halt so viel Sauerkraut gefuttert haben. Ja, und da ist das alles ein bisschen aus der Mode gekommen. Kennst du nicht The Kraut?
Nee, The Kraut.
The Kraut. Ja, die Krautköppe sozusagen. Nee, das
das
waren
noch nie
die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Seitdem haben wir den Spitznamen The Kraut. Und und das ist wirklich aus der Mode gekommen. Aber heute sind fermentierte Produkte. Es gibt auch Ayran, Kefir, ein Sauerteigbrot, vergorenes Gemüse wie Kimchi und Sauerkraut wieder total im Kommen. Als fermentiert gelten Getränke. Man kennt beispielsweise auch Kombucha. Und USA gibt es sogenannte, die heißen Brine Drinks. Und die Grundlage dafür ist eigentlich eine Gemüselake oder ein Gemüsesaft. Aber wie es mit allem so ist, da ist recht oft, auch bei Kombucha und Co., ist es so, dass es aromatisiert ist oder stark gezuckert ist. Und da sind die positiven Eigenschaften und gesundheitlichen Effekte der Fermentation eigentlich wieder etwas reduziert, oder zumindest nicht so da.
Also klar.
Ja, also es ist total im Kommen und es gibt auch mehr Produkte, die fermentiert sind, was man eigentlich irgendwie so gar nicht vermutet.
Ich finde das irgendwie voll krass, weil ich habe davon jetzt auch erst seit einem Jahr irgendwie angefangen, wieder viel von zu hören. Es ist ja wirklich verrückt, wie das jetzt im Trend ist. Es gibt ja auch so diese ganzen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Do-it-yourself-Pakete, mit denen man ja mittlerweile so selbst fermentieren kann oder Kombucha herstellen kann. Und es gibt irgendwie wahnsinnig viele Start-ups, die sich mit fermentierten Produkten beschäftigen. Und deshalb wollen wir heute mal schauen, was kann Fermentation eigentlich und warum ist das eigentlich so gesund und was sind eigentlich alles fermentierte Lebensmittel? Deswegen, Achim, was genau ist Fermentation eigentlich?
Also früher wurde hauptsächlich fermentiert, um Lebensmittel haltbarer zu machen und auch bekömmlicher zu machen. Also wenn man an so ein Kraut denkt, das wird halt eben durch diese Fermentierung bekömmlicher und haltbarer. Eine andere Art, um Lebensmittel bekömmlicher und haltbarer zu kriegen, ist es Erhitzen, das Feuer. Und da ist das Fermentieren im Prinzip eine andere Methode, um haltbarer, um bekömmlicher zu machen. Und also nur ein Beispiel, ein Sauerteigbrot, das hat man früher viel länger gehen lassen, also dass richtig die Hefe da arbeiten kann. Und das hat ein Brot viel bekömmlicher gemacht, weil die Hefe die Aufgabe übernimmt, die sonst letztlich unser Darm übernehmen müsste. Also der futtert und verstoffwechselt bestimmte Mikroorganismen. Und wenn man sich so einen Teig anguckt, der lange geht, also so ein Sauerteig, der lebt richtig. Sieht fast aus wie bei Ghostbusters. der blubbert und schlägt Blasen und so. Und das ist die Arbeit, die eigentlich die Hefe da erledigt, was eigentlich unser Darm machen würde. Und bei Sauerkraut ist es letztlich ganz ähnlich. Also bei der Fermentation werden Moleküle in Lebensmitteln von Pilzen und beispielsweise auch der Hefe und oder Bakterien wie Milchsäurebakterien quasi gefuttert und verstoffwechselt. Das ist wie so eine Art der Vorverdauung, die sonst letztlich unser Darm machen und leisten müsste. Und der wird dann entlastet. Und außerdem haben die Mikroorganismen bei der Fermentation oder die dabei auch noch entstehen einen positiven Einfluss auf den Darm beziehungsweise unser gesamtes Mikrobiom, also auf die Darmflora. Aber chemisch betrachtet ist die Fermentation eigentlich eine klassische Vergärung oder auch eine Reifung oder auch ein Verfall, eine Verarbeitung. Wie beim Bier, beim Wein letztlich auch, aber auch bei der Salami-Herstellung oder beim Käse, das ist auch ein Fermentationsprozess oder beziehungsweise eine Vergärung. Ne?
Ich finde es immer so witzig, wenn du sagst, Fermentation ist eine Vergärung, dann denkt man im ersten Moment ja eigentlich immer so, das müsste eigentlich was Schlechtes sein. Aber du hast ja gerade einfach gesagt, dass es natürlich einfach viele Lebensmittel, wie ja jetzt auch das Sauerteigbrot, einfach für uns gesünder und auch einfach verträglicher
machen. Also ganz simpel gesagt, beim Brot ist es so, dass man natürlich da Zucker mit drin hat. Und wenn man jetzt das Brot länger gehen lässt, also ein Sauerteig, dann futtert die Hefe die Zucker auf. So, und das ist das, was eigentlich dann, und diese Gase, die dabei entstehen und so, das ist das, was eigentlich bei uns im Darm entsteht. Ja, also die Mikroorganismen futtern den Zucker, fangen dann an zu gären und die Blasen zu bilden, und das führt dann bei uns zu Blähungen, Verdauungsproblemen. Und das übernehmen diese Mikroorganismen. Und deshalb muss man denen auch eine gewisse Zeit geben, um arbeiten zu können. Mhm. Das macht man bei der Fermentation. Beim Brot ist es tatsächlich so, je länger ein Brot an Teig geht, umso bekömmlicher wird er letzten Endes auch. Also nicht die Mehltype, die Mehlart, ja, oder ist das jetzt Weizen oder nicht, ist
oder
sowieso fast alles Weizen.
Oder, genau.
Ja, sondern die Bekömmlichkeit, ja, macht letzten Endes hauptsächlich die Herstellung, der Herstellungsprozess, und dass man dem Brot und den Mikroorganismen, mhm, Zeit gibt.
Okay, also kann man das ja eigentlich so zusammenfassen, dass es schon Lebensmittel gesünder und verträglicher macht, ne?
Ja, exakt. Also was es beim Brot bringt, wenn man es länger in Ruhe lässt, das habe ich ja bereits jetzt erzählt, aber mit dem Thema Fermentation setzt sich gerade eine Forschergruppe aus Stanford, der heißt, mhm, Justin Sonnenberg, das ist der Leiter, sehr intensiv auseinander, und da sind eigentlich drei Benefits erkennbar. Also der erste Benefit wäre, dass man im Vergleich zu gesunden, unfermentierten, ballaststoffreichen Produkten sieht, die ja schon gesund sind. Also wenn man ein nicht fermentiertes, ballaststoffreiches Produkt hat, dass schon ein kurzzeitiger Verzehr von fermentierten Lebensmitteln ausreicht, um die Darmflora positiv zu beeinflussen, beziehungsweise dass man sie mit einer größeren bakteriellen, gute Bakterien, muss man dazu sagen, Vielfalt besiedelt und bestückt, und zwar auch nachhaltig. Also das, was du mit ballaststoffreichen Produkten über einen langen Zeitraum machst, das kann man verkürzen, oder das geschieht recht schnell, wenn man fermentierte Produkte futtert. Dann hat man einen positiven Einfluss auf die Darmflora. Das bedeutet, dass sich die guten Mikroorganismen, dass die sich vermehren und eine größere Vielfalt stattfindet. Und je größer diese Darmflora, die bakterielle Wiese in unserem Darm ist, umso gesünder ist es letzten Endes. Also wir haben eher eine Einschränkung, und das hat eben, da haben fermentierte Produkte einen großen Einfluss drauf, nach recht kurzer Zeit und auch nachhaltig. Und der zweite Punkt wäre, dass der Verzehr von Fermentiertem zu einer deutlichen Verbesserung der Immunantwort geführt hat, also in den Untersuchungen, die da in Stanford gemacht wurden. Und gleichzeitig sank die Anzahl von Entzündungsbodenstoffen deutlich ab. Wahrscheinlich ist dafür ein Stoff namens Interleukin 6 verantwortlich. Der spielt eine große Rolle bei chronischen Erkrankungen, also beispielsweise Alzheimer, Atherosklerose, Rheuma und so weiter. Und gegebenenfalls können fermentierte Produkte einen gewissen Schutz vor diesen Krankheiten liefern.
Echt? Oh, das ist ja auch
das, also das krass, spricht okay. man, oder da sieht man die ersten Zeichen, dass es eine besonders gute und eine Verbesserung der Immunantwort gibt in bestimmten Bereichen. Also das ist auch noch sehr positiv. Und drittens, die Fermentation, die kann auch den Alterungsprozess nicht in einem Produkt verlangsamen, sondern bei uns.
Bei uns, also,
ja, ja. Und fermentierte Produkte haben quasi, würde ich fast sagen, ein Anti-Aging-Potenzial, denn fermentierte Produkte enthalten einen Stoff, der heißt Spermidin. So, den kennt man jetzt noch nicht so,
nee.
Aber der hat nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders positiven Einfluss auf die menschliche Autophagie. Und die Autophagie ist sozusagen das Recycling-System unserer Zellen. Also Autophagie ist, man muss sich das so vorstellen, dass die Zelle immer einen Stoffwechselprozess hat, und dabei entstehen Stoffwechselprodukte, die man recyceln muss, Proteine bzw. Aminosäuren. Und dieser Prozess, also diese Entsorgung, der Umbau, das Recycling, die Autophagie, die nimmt im Alter ab. So, und wenn dann zu viel Müll da stehen bleibt und nicht wieder recycelt wird, dann stirbt die Zelle. Und das ist letzten Endes der Alterungsprozess.
Ah,
und dieses
gut erklärt,
Spermidin
ja.
enthalten in fermentierten Produkten, milchsauer vergorenem, also gerade Sauerkraut und so, oder Kefir etc., also wenn ein Lebensmittel reift, dann ist viel Spermidin drin, und dieser Stoff hat einen besonders guten Einfluss auf die Autophagie. Das heißt, es beschleunigt das Recycle-System unserer Zellen, und wenn das beschleunigt ist und nicht einschläft und die Zellen kaputt gehen, dann hat man letzten Endes einen günstigen Alterungsprozess, einen Anti-Aging-Effekt. ja, es ist, die, also das ist verrückt. Das ist also, da gibt es im Moment wirklich tolle Untersuchungen auch zu, die das belegen. Also so Spermidin ist ein Stoff der Zukunft und der halt in Fermentiertem auch mit drin steckt.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, sehr spannend. Du hast ja eben gerade auch schon Kefir kurz erwähnt, ne? Wo wir gerade schon dabei sind, ich habe auch schon mal öfter gelesen, Wasserkefir oder Milchkefir, was ist da jetzt genau der Unterschied?
Also Wasserkefir, Milchkefir sind zwei komplett unterschiedliche Sorten bzw. Kulturen und haben unterschiedliche Mikroorganismen und Stämme. Kefir kommt übrigens vom türkischen Kef, bedeutet so viel wie angenehme Konsistenz. Der Milchkefir, wie es der Name schon sagt, ist die Basis, die Milch. Mhm. Und beim Wasserkefir ist es eben Wasser. Okay. So. Ja. Und Milchkefir, den kennen ja die meisten von uns. Dick sieht aus wie so eine Dickmilch.
Ne? Ja,
bei uns
sagt
man auch Dickmilch. Ja. Wird aus Milch hergestellt und säuerlichen Geschmack. Und je nachdem, wie lange man den fermentiert, desto sauerer wird er und enthält halt eben auch viele Milchsäurebakterien, die besonders gut sind. Also das sind die man braucht, die einen positiven Effekt haben. Und bei dem Wasserkefir ist es so, dass es nicht Milch als Basis ist, sondern letzten Endes ist es Wasser. Ist eher dann fast wie so eine, sagen wir mal, fermentierte Limo, also ein probiotisches Erfrischungsgetränk. Enthält auch lebende Mikroorganismen, die eine positive Wirkung haben können. Ja, Trockenobst kommt da oft noch mit rein, quasi als Nahrung, als Zuckerquelle, Stickstoffquelle für die Mikroorganismen. Ja, und dann vergärt das Ganze mit dem Zucker. Also den braucht man, um diesen Gärprozess zu starten. Und dann bilden die auch gesunde Inhaltsstoffe aus. Aber ich würde fast sagen, dass natürlich der Milchkefir mit den Milchsäurebakterien schon günstiger oder eine bessere Wirkung auf die Gesundheit hat,
okay,
als der
spannend.
Wasserkefir.
Ja. So, und nochmal nachgefragt, wo ist denn der Unterschied zum Kombucha dann? Das ist ja auch wie
Kombucha,
so eine Art... Kombucha. Das ist ja auch wie so eine Limo, ne?
Ja, Kombucha oder Kombucha, also das ist... ja, also der Unterschied ist, die Basis besteht aus Tee, Zucker und dem Kombucha oder Kombucha-Pilz. Das ist so eine galertartige Masse, sieht fast aus wie eine Qualle.
Oh, ja. Ich hasse Qualle.
Und das wird eben angesetzt und hat eine bestimmte Gärdauer. Und der Zucker, also quasi das wird mit so einem Teesud und mit Zucker und eben diesem Pilz, den teilt man auch immer wieder. Und es gibt Menschen und Familien, die zelebrieren das. Die haben seit Jahrzehnten,
nie von gehört.
Eine Tante von mir, die hat, ich glaube, seit 50 Jahren diesen Kombucha-Pilz und teilt den immer wieder.
Und das Mutterpilz ist ja spannend, das wusste ich gar nicht, okay.
Ja, aber da gibt es auch Warnungen von der Verbraucherzentrale, dass wenn man das selber herstellt, muss man wirklich extrem hygienisch arbeiten. Also gerade wenn man das Werkzeug sauber ist, dass man da nichts mit reinbringt, dass sich eben keine falschen Pilzkulturen und damit mit ansiedeln. Okay. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Aber es schmeckt total lecker. Also Kombucha,
das schmeckt lecker.
Ja.
Das ist sehr witzig. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass weder Milchkefir, Wasserkefir noch Kombucha mich anlachen. Aber wenn du sagst, es schmeckt lecker.
Ach, das kann man super machen. Also kannst du es ja mit wie so ein Fruchtcocktail, kannst du das mit dazu als Basis geben. Das heißt ja nicht, dass du das sozusagen konzentriert trinkst, sondern du kannst ja die wildesten Cocktails irgendwie mit fabrizieren.
Ist sogar dann auch noch ein bisschen gesünder für den Darm. Ist doch schön. Okay, und wie wird das denn jetzt so konkret gemacht, also mit dem Fermentieren? Also sagen wir mal, man hat Lust, sich Sauerkraut selbst zu machen oder so, oder zu fermentieren, in Anführungsstrichen. Wie funktioniert das dann?
Also Sauerkraut ist tatsächlich viel besser als ein Ruf, ist auch ruckzuck selber gemacht. Und ich finde, hier sollte man mal unserem Spitznamen The Krauts mal wieder gerecht werden. Also einfach mal selber machen. Man nimmt einen Weißkohl in schmale Streifen schneiden. Ja. Dabei aufpassen, dass man sich nicht die Finger mit abraspelt und ebenfalls in schmale Streifen schneidet. So, dann den Kohl mit Salz vermengen. Man nimmt so 20 Gramm Salz, also normales Kochsalz, und so lange kneten, bis sich so eine Pfütze bildet. Also dann tritt natürlich das Wasser aus dem Kohl. Ne? Und dann schichtet man das Kraut oder den Kohl in ein Glas oder wenn man halt ein großes Einwegglas oder wenn man sowas hat wie tatsächlich noch so ein Steinguttöpfchen oder so oder ein Fässchen, schichtet man das rein, festdrücken, und wichtig ist, dass man die Flüssigkeit, die man da rausgeknetet hat oder die sich gelöst hat mit dem Salz, das Wasser, dass man das mit ins Glas gibt und damit bedeckt. Also das Kraut muss quasi damit plan sein. Dann lässt man oben Platz im Glas, das ist ganz wichtig. Dann kann man auch nochmal irgendwie so ein bisschen Lorbeeren mit dazugeben oder so für den Geschmack, Lorbeerblätter. Mhm. Ja, und dann wichtig, 5 bis 7 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Okay. Also nicht kühl oder sowas stellen, sondern bei Raumtemperatur. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass die eben anfangen mit diesem Gärprozess und die Fermentation einleiten und dann im Anschluss 2 bis 3 Wochen an einen kühlen Ort stellt, also im Kühlschrank. So, gibt es aber 1000 Videos im Netz, wo man sich das mal anschauen kann. Man kann das auch noch ein bisschen verfeinern, aber total simpel gemacht. Und dann würde ich nur empfehlen, wenn man das Kraut dann isst und zubereitet, würde ich es nicht allzu hoch erhitzen, wenn ich es dann fertig habe.
Ach so, okay, also wenn diese 3-4 Wochen schon rum sind, dann...
Ja, wenn du Sauerkraut sozusagen, wenn du es fertig gemacht hast und isst, dann nicht irgendwie... tot kochen, weil dann sterben natürlich die gesunden Mikroorganismen da ab.
Okay. Ja.
Also dass man das erwärmt, erhitzt, weil es ist ja dann schon bekömmlicher durch diese Fermentation.
Die Frage der Woche.
Ja, sehr, sehr spannend, lieber Achim. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir kommen dann auch schon fast zum Ende, und zwar unsere Frage der Woche. Und die kommt heute von Christian. Und die lautet dieses Mal, stimmt es eigentlich, dass Leitprodukte auch wirklich schlank machen? Das interessiert mich auch.
Tja, lieber Christian, das ist echt eine sehr komplexe Frage. Also bei Leitprodukten spricht man davon, dass sie einen geringeren Fettgehalt haben, weniger Zucker haben, also in Summe letzten Endes weniger Energie haben als ein vergleichbares Lebensmittel. So. Mhm. Und das macht also de facto natürlich, wenn weniger Energie drin steckt, nimmt man in Summe nicht so viel Energie zu sich, Kilokalorien, und nimmt dann auch nicht so leicht zu oder gegebenenfalls leichter ab. Das ist allerdings gar nicht so trivial, also dass man jetzt einfach Energie spart, sondern spielen da schon auch andere Faktoren eine Rolle. Also wenn man beispielsweise mit Süßungsmittel oder Süßstoff süßt, kann es tatsächlich sein, dass wir die Eindrücke so wahrnehmen, wir haben ja den Geruch, wir haben die Süße, und dass man dann trotzdem, also zumindest ist das jetzt nicht so, dass man das, dass es messbar ist, aber dass es einen gewissen Anstieg oder eine Stimulation unseres Hormons Insulin gibt. Und jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da oder so viel Energie, was das Insulin in die Zelle transportiert und letzten Endes dann abbaut. Und dann verlangt es nach mehr. So. Und das kann dann sein, dass man dann gerade mit, sagen wir mal, Leitprodukten oder mit süßstoffgesüßten Produkten einfach dann ein Verlangen auf mehr bekommt, weil der Insulinspiegel dann letzten Endes wieder fällt und dann zu einer Unterzuckerung führt. Und das ist aber tatsächlich, was ist da jetzt Huhn oder Henne? Also was ist da jetzt wichtiger? Die Kilokalorien, die man da spart, oder bekommt man auf der anderen Seite dann wieder Appetit, um mehr zu essen? Und das muss jeder tatsächlich für sich selber beantworten. Wenn man natürlich gerne gesüßte Getränke trinkt oder Softdrinks so und kann sich damit zumindest so ein bisschen runterzuckern oder Energie einsparen, dann okay. Wenn es mir jetzt aber noch mehr Hunger macht, dann sollte ich da...
Dann lieber von den Nicht-Leitprodukten weniger essen.
So ist es. Und lieber die volle Energiemenge und dann alles auf eine Portion und vor allem nicht ständig zwischendurch. Das wäre noch ein Tipp, dass man also jetzt von Leitgetränken oder so oder von süßstoffgesüßten Getränken, dass man nicht ständig dran nippt, dass man also nicht immer wieder diesen Reiz hat, hier kommt was, produziere mal Insulin, ja, sondern dass man dann auch die Flasche runterbeugt oder das Essen auf einmal isst. Oder das gilt übrigens für alle Lebensmittel, also nicht quasi so ein Nippling über den Tag hinweg macht.
Ja, sondern lieber 3 normale Mahlzeiten, das haben wir auch schon ganz oft.
Aber es kann tatsächlich sein, dass eben diese Leitprodukte für mehr Appetit sorgen. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle da bei uns im Oberstübchen, weil da alles zusammenläuft. Also Geruch, Geschmack. Ich hatte das ja mal erzählt, wenn man wenn man Kaffee riecht und nur Wasser trinkt. Also man trinkt Wasser und riecht dabei an Kaffeebohnen.
Stimmt, das hatten wir mal, ja.
Dann
ja,
denkt
genau.
Man trinkt Kaffee. Und das hängt alles mit dem Vagusnerv zusammen und auch das Gehör. Ja, also man verbindet auch mit einer bestimmten Melodie oder mit dem, früher gab es ja quasi den Tischgesang oder so, Tischmusik, ja. Das führt dann auch zu einer Verbindung, dass man gern isst oder dass man mehr genießt und dann auch mehr futtert. Also das spielt schon alles eine Rolle.
Okay, ja, Christian, wir hoffen, Achim hat die Frage jetzt gut für dich beantwortet.
Wahrscheinlich,
ne?
Kriegst du noch mehr Hunger jetzt.
Und wenn ihr auch eine spannende Frage habt, ne, schreibt sie uns gerne per Mail an isso@edeka.de oder natürlich auch per Instagram, ist alles möglich. Vielleicht landet sie denn auch schon bald hier bei uns im Podcast.
Zusammenfassung.
So, ich würde aber noch mal ganz schnell, bevor wir am Ende sind, noch einmal kurz zusammenfassen, was ich für mich mitgenommen habe. Auf jeden Fall ist Fermentation eine sehr gute Geschichte für unseren Darm und allgemein für unsere Gesundheit, da beim Fermentieren ja einige wichtige Stoffe entstehen, zum Beispiel für unser Mikrobiom. Und was ich auch mitgenommen habe, alle Lebensmittel, oder es macht alle Lebensmittel sozusagen verträglicher und gesünder einfach für uns.
Bekömmlicher einfach. Bekömmlicher und Anti-Aging-Effekt. Meine Güte, dass
Leute,
du das vergisst.
Anti-Aging-Effekt, das war's dann auch schon wieder von uns, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt wieder einiges mitnehmen können. Ne? Lasst es uns gerne wissen, wie euch der Podcast oder diese bestimmte Folge gefallen hat. Teilt uns gerne einfach eure Meinung mit und teilt uns vor allem ein bisschen auf Instagram. Da haben wir immer Insta-Stories, könnt ihr hinter die Kulissen schauen und wir freuen uns über jeden neuen Follower. Macht's gut und bis bald.
Ein gut Ding will Weile haben. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.